Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Vormittag einen Abschnitt aus dem Buch Nehemia betrachten, Kapitel 1. Es geht noch einmal um das Thema Gebet. Nehemia Kapitel 1, ich lese von Vers 1 an. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir: Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Watchman Nee erzählt von einer Frau, die mit 13 Jahren zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen war, und inzwischen war sie 100 Jahre alt geworden, und jemand stellte ihr die Frage, warum Gott sie wohl so lange auf dieser Erde erhalten habe. Sie antwortete: Gott erhält mich hier, damit ich noch mehr und noch mehr bete. Das war also für sie der Hauptgrund, vielleicht sogar der einzige Grund, warum sie noch lebte. Mehr zu beten, die Dinge des Reiches Gottes vor Gott zu tragen, für sich selbst und auch für andere zu beten, zu flehen, dass Gottes Herrlichkeit offenbar würde. Es ist eine in christlichen Kreisen allgemein anerkannte Wahrheit, dass das Gebet eine herausragende Rolle beim Bau des Reiches Gottes spielt. Und dennoch gibt es gerade auf diesem Gebiet oftmals große Versäumnisse. Und darum ist es wichtig, dass die Gemeinde Jesu hin und wieder dazu ermahnt und ermutigt wird, einsam und auch gemeinsam zu beten. Darüber haben wir auch am vergangenen Sonntag einiges gehört. Wir fragen uns zunächst, worin denn eigentlich der Grund dafür liegt, dass so wenig glaubensvoll gebetet wird. Und darauf gibt es eine grundsätzliche Antwort: Der Geist Gottes, der ein Geist des Gebetes ist, hat zu wenig Raum in uns. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes und er hat zu wenig Raum in uns. Und das wiederum hat seinen Grund darin, dass die Betonung in unserem Glaubensleben mehr auf unserem Tun liegt als auf dem, was Gott in Christus für uns in seiner Gnade getan hat. Der Geist des Gebetes ist der Geist der Gnade. Das lesen wir im Propheten Sacharja, dass der Geist der Gnade und des Gebetes ausgegossen wird über das Volk Israel. Also beides gehört zusammen. Der Geist der Gnade ist der Geist des Gebetes und der Heilige Geist des Gebetes ist der Geist der Gnade. Er wirkt von Golgatha her, von dem, was unser Vater im Himmel in seinem lieben Sohn für uns getan hat. Und es ist klar, je weniger ich davon lebe, von der Gnade Jesu, sowohl zur Vergebung meiner Sünden als auch zu allem anderen, was mein Leben betrifft, brauchen wir ja Gnade, jeden Tag aufs Neue. Meine Gnade reicht aus für dich, für jeden einzelnen Tag, dass du ein Leben führen kannst zur Verherrlichung Gottes. Je weniger wir von der Gnade leben, desto weniger Raum hat auch der Geist des Gebetes. Das ist also die tiefste Ursache dafür, dass es so viele Versäumnisse gibt auf diesem Gebiet des Gebetes. Der Evangelist Moody sagte einmal, wenn eine erbetende Segnung nicht heute kommt, dann höre nicht auf zu beten. Und wenn sie morgen nicht kommt, dann bete noch heftiger. Wenn sie auch dann nicht kommt, halte an am Gebet, du wirst nicht enttäuscht werden. Gott im Himmel hört deine Gebete und wird zu seiner Zeit antworten. Er hat noch nie jemand im Stich gelassen, der ehrlich vor ihn trat und ihm sein Anliegen vortrug. Lass deinen Glauben Geduld hervorbringen, Gott hastet nicht, sagt Augustinus, der bekannte Kirchenvater. Gott hastet nicht. Warum? Weil ihm für sein Werk die ganze Ewigkeit zur Verfügung steht. Gott ist nicht in Eile. Und er lehrt uns in solchen Zeiten, in denen er unsere Gebete scheinbar nicht erhört, Geduld, geduldiges Ausharren, dass unsere Gebete noch intensiver und noch dringender werden durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Es hat also seinen Grund, wenn Gott dich hier und da noch nicht erhört hat. Nehemia war ein Mann des Gebetes. Und das Werk des Mauerbaus in Jerusalem, für das Nehemia verantwortlich war, wurde mit Gebet begonnen, wurde mit Gebet fortgesetzt und wurde mit Gebet vollendet. Und wir wollen uns nun ein wenig mit seinem Gebet befassen. Zunächst einmal der geschichtliche Hintergrund. Im Jahre 530 vor Christus war die Macht des Babylonischen Reiches durch die Perser gebrochen worden. Der Rest des jüdischen Volkes, das in die babylonische Gefangenschaft geführt worden war, wurde vom persischen König Kores oder Kyros ermutigt, in das eigene Land und in die Stadt Jerusalem zurückzukehren. Daraufhin machten sich 50.000 Israeliten auf den Weg. Also manche blieben zurück im Exil, in der Fremde, wahrscheinlich auch, weil sie Angst hatten vor einer unsicheren Zukunft und weil sie sich inzwischen in der Fremde bequem gemacht hatten. Aus welchem Grund auch immer, also 50.000 allerdings machten sich auf den Weg zurück in die Heimat und sie begannen mit dem Bau des Tempels. Da gab es allerdings manche Widerstände, die dazu führten, dass dieser Wiederaufbau abgebrochen wurde, nachdem die Fundamente des Tempels gelegt worden waren. Für 16 Jahre wurde also der Bau des Tempels unterbrochen. Danach nahm man die Arbeit wieder auf unter dem Einfluss der Propheten Haggai und Sacharja, die das Volk dazu ermutigten, doch weiterzumachen mit dem Bau des Tempels. Und 60 Jahre später machte sich der Schriftgelehrte Esra ans Werk, das geistliche Leben des Volkes zu erneuern. Die Mauern Jerusalems, also da ging es um den Tempelbau. Die Mauern Jerusalems allerdings blieben zerbrochen. bis es Gott gefiel, den Mauerbau unter der Führung Nehemias in Angriff nehmen zu lassen. Der Anfang geschah im Jahre 445 vor Christus, als Nehemia mit der Not Jerusalems konfrontiert wurde. Er bekam Besuch aus Jerusalem. Eine Abordnung suchte ihn auf. Möglicherweise handelte es sich hier um den leiblichen Bruder Nehemias, der bei diesen Leuten mit dabei war. Er wurde also auf diese Art und Weise mit der Not Jerusalems konfrontiert, und diese Not legte sich als eine schwere Last auf das Herz Nehemias. Das war im Grunde genommen der Anfang der Wiederherstellung der Mauer Jerusalems. Wir lesen das noch einmal. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wir staunen darüber, dass die Schilderung der notvollen Situation in Jerusalem einen solchen Eindruck auf Nehemia machte. Dieser Mann war nie in Jerusalem gewesen. Er war im Exil geboren worden und hatte es zu einer beachtlichen Stellung am persischen Königshofe gebracht. Er war Mundschenk des Königs, so heißt es hier am Ende dieses Abschnittes, denn ich war des Königs Mundschenk. Er lebte im Wohlstand, er hatte es gut. Was interessierten ihn die Verhältnisse in Jerusalem? Eine höfliche Frage nach dem Ergehen seiner Landsleute in Jerusalem könnte man ja verstehen, aber dass die ganze Angelegenheit ihn so tief beeindruckte, das ist allerdings bemerkenswert. Wir sehen, dass dieser Mann zwar in Persien lebte, aber sein Herz schlug für Jerusalem. Und so verhält es sich ja auch mit der Gemeinde Jesu, wenn das geistliche Leben in ihr gesund ist. Da leben wir hier in dieser gottlosen Welt, aber unser Herz schlägt für das Reich Gottes. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt der Herr Jesus. Das ist Wirklichkeit im Leben der Gemeinde Jesu, wenn der Heilige Geist Raum hat in den Herzen der Gläubigen. Dann geht man seinen Weg durch diese Welt, aber man weiß, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind tief verwurzelt in der ewigen Welt, im Reich Gottes. Und unser Herz schlägt für die Sache des Reiches Gottes, unser Herz schlägt für den Herrn Jesus Christus, unseren König. Da ist unser Herz. So war es bei Nehemia. Er lebte in der Fremde dort, im Persischen Reich, tat seinen Dienst am Königshof als Mundschenk des Königs, und doch sein Herz lebte in Jerusalem. Der Zustand Jerusalems konnte Nehemia nicht egal sein. Letztlich stand die Ehre Gottes auf dem Spiel. Wenn das Volk Gottes in großem Unglück ist, in Schmach und Schande, dann ist auch der Name Gottes in Schmach und Schande. Gott und sein Volk kann man nicht voneinander trennen, kann man nicht auseinanderreißen. Sie gehören untrennbar zusammen. So lesen wir es auch in dem Kampf, den David hatte mit Goliath, dass David mutig auftrat und zu Goliath sagte, oder im Blick auf Goliath sagte, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Welches Heer? Das Gott Israels. Aber es war das Heer des lebendigen Gottes. Gott und sein Volk bilden eine Einheit. Und wer das Volk Gottes angreift, der greift den lebendigen Gott an. Da haben wir es ja auch in der Begegnung, die Paulus hatte, vor den Toren von Damaskus, dass der Herr zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hat die Gemeinde Jesu verfolgt, aber wer die Gemeinde Jesu verfolgt, verfolgt den lebendigen Gott selbst, verfolgt den Herrn Jesus. Das kann man nicht auseinanderreißen. Und so ging es hier nicht nur und auch nicht einmal in erster Linie um die notvollen Verhältnisse, in denen das Volk der Juden dort in Jerusalem lebte, sondern es ging in erster Linie um den lebendigen Gott. Dass die Mauern Jerusalems immer noch zerbrochen da niederlagen, war eine Schande für Gott. Nehemia wurde von einem einzigen Gedanken erfüllt, von der Verherrlichung Gottes in seinem Heil für sein Volk und vom Lobpreis Gottes. Im Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 60, dass die Mauern Jerusalems Heil bedeuten und seine Tore bedeuten Lob. Und so geht es in der Gemeinde Jesu um das Heil Gottes in Christus und dem entsprechenden Lobpreis. Gott wird da gepriesen, wo das Heil Gottes geoffenbart wird, in Kreuz und Auferstehung. Und das sollte uns umtreiben in einer Zeit geistlichen Niedergangs. Wie viel Schande kommt auf den Namen Gottes, wenn unsere Herzen nicht mehr erfüllt sind von dem, was Jesus für uns getan hat und was der Vater im Himmel in Christus Jesus für uns getan hat. Wenn unsere Herzen nicht mehr erfüllt sind von den großen Taten Gottes, mehr von unseren Taten, von dem, was wir tun, von unseren frommen Leistungen, als von den großen Taten Gottes in Christus. Das ist typisch religiöses Wesen, wenn es zunächst einmal um das Tun des Menschen geht. Das Tun des Menschen hat ja auch seinen Platz. Wir haben es gelesen jetzt in der Offenbarung des Johannes, die Werke folgen nach, aber sie gehen niemals voraus. Sie sind niemals Voraussetzung für den Eingang ins Himmelreich, in die Herrlichkeit Gottes. Aber sie folgen uns nach als eine Frucht der Erlösung durch das Blut Jesu. Aber da, wo die Werke vorausgehen, haben wir es zu tun mit religiösem Wesen. Und auch Gemeinde Jesu muss sich vor diesem Geist immer wieder hüten und bewahren lassen und ermahnen lassen. Es geht nicht in erster Linie um dein Tun. Es geht in erster Linie um das, was Gott getan hat. Und zwar in seinem Sohn. Das ist umso wichtiger, als wir in einer Zeit leben, da man im Allgemeinen von Gott spricht, aber wenig von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dem Sohn Gottes, in dem Gott sich allein geoffenbart hat. Das grenzt uns ab von allen Religionen. Das grenzt uns ab von allem Antichristentum in unserer Zeit. Das grenzt uns ab vom Islam und von allen anderen Religionen. Es geht um die großen Taten Gottes. Wenn davon unsere Herzen erfüllt sind, und da das Heil Gottes in uns geoffenbart ist, dann kommt es auch zum Lob Gottes. Aber da braucht man gar keine besondere Anbetungsmusik, die uns in eine bestimmte religiöse Stimmung versetzt, damit wir Gott loben und preisen können, sondern da ist es der Heilige Geist, der uns auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes in Christus in seinem Heilswerk offenbart und auf der anderen Seite uns dazu bewegt, Gott dafür zu loben und zu preisen. Vater im Himmel, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da preisen wir ihn. Nehemia betete Tag und Nacht, so heißt es hier. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten. Was bedeutet das, Tag und Nacht zu beten? Es ist doch klar, dass wir nicht den ganzen Tag auf den Knien liegen können, um zu beten. Wir haben unsere sogenannte stille Zeit, hoffentlich jeder Einzelne von uns, eine ausgiebige stille Zeit, in der Gott zu uns redet, in der Bibel durch sein Wort. Seine Herrlichkeit offenbart darin, denn nirgendwo sehen wir die Herrlichkeit Gottes schöner als in seinem Wort. Und wo wir mit Gott reden, aber dann gibt es Dinge zu tun im alltäglichen Leben. Der eine dieses, der andere hat jenes zu tun, ganz unterschiedlich. Und auch Nehemia hatte seinen Dienst zu tun am Hofe des Königs von Persien als Mundschenk. Wie kann er dann sagen, dass er Tag und Nacht gebetet hat? Nun, Nehemia kannte nicht das Wort aus dem Neuen Testament, das gab es noch nicht, betet ohne Unterlass. Und damit ist eben gemeint, dass wir ein Leben führen, auch im alltäglichen Leben, im Alltag, ein Leben führen in unserer Arbeit, in dem, was wir zu tun haben, nach dem Willen Gottes, was uns aufgetragen ist in dieser Zeit und Welt, im Geist des Gebetes, dass wir immer wieder mit Gott Verbindung aufnehmen, dass die Verbindung da ist durch den Heiligen Geist und dass wir immer wieder mal nach oben schauen in unserem Innersten und sagen, Herr, segne diesen Menschen, erbarm dich über mich, dass ich jetzt richtig reagiere. Gib Gnade, dass ich das Richtige tue. Du hast gesagt, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben. Herr, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, wie ich mich verhalten soll, aber du hast es versprochen. Immer wieder ergeben sich für uns Möglichkeiten, mit dem Herrn im Kontakt zu bleiben und auch neu zu treten. Das ist gemeint mit ich bete Tag und Nacht. Betet ohne Unterlass. Ist das bei uns auch so, dass wir durch den Tag hindurchgehen, in diesem Geist des Gebetes, dass wir die Dinge tun im Namen Jesu, nicht weil wir sie immer schon so getan haben, weil wir sie tun müssen, sondern im Namen Jesu, weil Gott sie getan haben will und in seiner Kraft und zu seiner Verherrlichung. Das bedeutet, im Namen Jesu zu handeln. Alles, was er tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott dem Vater durch ihn. Und da ist auch der Geist des Gebetes. Ja? Ständiger Gebetsumgang mit unserem Herrn. Das war bei Nehemia der Fall. Dein Herz war ganz erfüllt von dem Gedanken an das Reich Gottes. Auch als Mundschenk hat er in diesem Sinne gedient. Nicht in erster Linie dem König von Persien, sondern dem lebendigen Gott hat er gedient. Als Mundschenk. Im Blick auf den Inhalt seines Gebetes machen wir folgende Beobachtungen. Erstens, Nehemia gibt Gott Recht im Blick auf seine Gerichte. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Und das ist nun etwas, dass wir nämlich Gott ernst nehmen in seinem Gerichtsurteil. Das ist etwas, was man in einer Zeit des Abfalls von Gott absolut nicht mehr hören will. Obwohl es mit den Händen zu greifen ist, dass Gott richtet, im Großen wie im Kleinen. Wir nennen das auch Züchtigungen. Züchtigungen, die Gott zulässt in dieser Welt oder bringt in dieser Welt, und über diese Welt und auch hinsichtlich des persönlichen Lebens der einzelnen Menschen. Und bei solchen Züchtigungen, auf solchen Gerichtswegen, verfolgt der Herr in unserer Zeit immer dieses eine Ziel, dass Menschen zur Umkehr kommen. Wir sprechen von zeitlichen Gerichten im Unterschied zum ewigen Gericht, in dem Gottes letzte Abrechnung mit dem gottlosen Menschen erfolgt. Dann wird es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr geben. Hier wartet auf den gottlosen Menschen, der nicht Buße getan hat, die ewige Gottesferne, die ewige Verdammnis. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 3. Johannes ist ja der Apostel der Liebe. Er spricht gerade auch im ersten Johannesbrief viel von der Liebe Gottes. Und aus dem Johannesevangelium kennt jeder unter uns diesen wunderbaren Vers, Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels, wer dem Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Von Natur aus sind wir Kinder des Zorns. So schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2. Kinder des Zorns, das heißt, wir stehen unter der Androhung des Gerichtes Gottes. Obwohl Gott uns liebt, es ist übrigens interessant zu sehen, dass es nirgendwo heißt, Gott ist Zorn, aber es heißt, Gott ist Liebe. Das ist sein Anliegen, das ist sein Herz, da steckt sein ganzes Herz dahinter. Aber dass Gott auch zürnt über die Sünde, über die Gottlosigkeit, über die Unbußfertigkeit des Menschen, das ist genauso wahr. Und das lesen wir, der Zorn Gottes bleibt über solchen, die dem Herrn Jesus Christus als dem Sohn Gottes nicht gehorsam sind. Und mit gehorsam sein ist gemeint, dass man ihm nicht glaubt. Deshalb spricht die Bibel vom Glaubensgehorsam, nicht vom Gehorsam als Frucht des Glaubens. Das ist etwas anderes, sondern der Glaube selbst an Christus ist ein Akt des Gehorsams. Wer in diesem Sinne nicht gehorsam ist, wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes, und zwar in aller Ewigkeit. Der ist dem Gericht Gottes verfallen. Das ist, wie jemand sagt, keine Gefühlsaufwallung bei Gott, dass er zürnt, dass er zornig ist, sondern das Nein, das Gottes Heiligkeit gegenüber der Sünde ausspricht und mit dem der heilige Gott über den schuldigen Sünder das Urteil spricht. So hat es jemand formuliert. Zitiere noch einmal, das ist, wie jemand sagt, keine Gefühlsaufwallung, sondern das Nein, das Gottes Heiligkeit gegenüber der Sünde ausspricht und mit dem der heilige Gott über den schuldigen Sünder das Urteil spricht. Diese Heiligkeit Gottes und sein gerechtes Gerichtsurteil über den Sünder gilt es anzuerkennen. Es geht darum, dass wir Gott Recht geben, und das tut Nehemia. Du hast Recht gehandelt. Du hast das Volk Gottes zerstreut, wie du es angekündigt hast, für den Fall des Ungehorsams. Und das gilt auch uns, dass wir das anerkennen, dieses Gerichtsurteil Gottes, wenn wir darum beten, dass Menschen noch zum Glauben an Jesus kommen, dass sie errettet werden für die ewige Herrlichkeit. Und am schwersten, ihr Lieben, fällt uns das da, wo wir eine natürliche, innige Beziehung haben zu den Menschen. Nämlich in unseren Familien, wo noch Menschen sind, die noch nicht errettet sind, Kinder vielleicht oder der Ehepartner. Und auch sonst, wo innere Beziehungen da sind, natürliche Beziehungen, da haben wir es am schwersten, das anzuerkennen, dass die Leben, für die wir beten, das ewige Gericht Gottes verdient haben. Am schwersten fällt es uns bei unseren Kindern, dem Herrn zu sagen und zuzugeben, jawohl, der so und so, mein Sohn, die so und so, meine Tochter, haben deinen Zorn verdient. Sie leben ein gottloses Leben ohne dich, Herr Jesus. Sie haben dein Gericht verdient. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir dann auch das Heil Gottes in Christus für die Kinder in Anspruch nehmen können. Wo wir das nicht anerkennen, wo wir das nicht akzeptieren, das gerechte Gericht Gottes, da ist der Heilige Geist eingeschränkt in unserem Gebetsleben. Und so ist das auch mit einer Gemeinde, ihr Lieben. Wenn eine Gemeinde kleiner und kleiner wird und dem Aussterben nahe ist, dann heißt es hier, Gott Recht zu geben. Das liegt nicht an Gott. Und das liegt auch nicht nur an den gottlosen Umständen in unserer Gesellschaft, sondern es liegt an uns. Das liegt an mir, das liegt an uns. Da müssen wir Gott Recht geben. Herr, wenn du den Leuchter von dieser Gemeinde wegstoßen wirst, dann können wir dir nur Recht geben. Wir haben es verdient, wir haben es nicht anders verdient. Das ist wichtig, dass wir das zugeben. Nehemia tut das, er gibt das zu. Es folgt daraus das Bekenntnis der Sünde, Vers 6 und 7. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir können uns noch so sehr darum bemühen, Dinge besser zu machen, Dinge anders zu machen, um das Reich Gottes zu fördern. Und dass es mit unserer Gemeinde weitergeht, mit uns selbst, Menschen noch errettet werden. Wenn wir Sünde dulden, ich sage nicht, wenn wir in Sünde fallen, sondern wenn wir Sünde permanent dulden, daran festhalten und das nicht bekennen, was Gott uns durch sein Wort an Sünde als Sünde aufdeckt und durch den Heiligen Geist tut es ja, dann bleibt alles Bemühen vergeblich. Der Kanal für das Wirken Gottes muss frei werden. Der Kanal, durch den das Wasser des Lebens in der Gemeinde, durch die Gemeinde hindurch fließen kann. Und er bleibt frei, indem wir ständig im Licht Gottes wandeln und unsere Sünde bekennen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und da kann die Kraft Gottes wieder wirksam werden in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde insgesamt. Es fällt uns hier auf, dass Nehemia hier sagt, wir, er bekennt nicht nur die Sünden anderer, sondern er bezieht sich mit ein, obwohl er ein tadelloses Leben geführt hat. Da können wir ganz sicher sein. Er sagt, wir haben gesündigt und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Das ist ganz wichtig. Er ärgert sich nicht darüber, indem er sagt, also die da in Jerusalem, die sollen mal sehen, dass sie ihre Pflichten tun und dass die Mauern Jerusalems wieder gebaut werden. Sondern er beugt sich stellvertretend auch unter die Schuld der anderen, sogar unter die Schuld der Väter. Das ist eine priesterliche Gesinnung, die sich nicht ärgert über den Zustand in der Gemeinde Jesu und andere dafür hauptsächlich verantwortlich macht, dass es so ist, sondern die sich darunter stellt. Der Herr Jesus Christus hat sich eins gemacht mit unserer Sünde am Kreuz und wir haben in ihm diese priesterliche Gesinnung, die sich eins macht mit dem Versagen der anderen, die sich nicht darüber stellt, sich nicht da ärgert oder ein böses Urteil darüber fällt. Auch wenn in anderen Gemeinden irgendetwas geschieht, ihr Lieben, das sage ich ja immer wieder mal, hüten wir uns davor, zu meinen, wir seien besser als die anderen. Hüten wir uns vor diesem Geist des Rechtens. Es ist immer noch wichtig, Licht, Licht und Finsternis, Finsternis zu nennen. Das ist klar. Wir wollen nicht die eigenen Sünden beschönigen, aber auch nicht die Sünden der anderen. Aber wir wollen uns mit darunter stellen und uns hüten vor bösen Anklagen und vor bösen Urteilen. Als drittes erinnert Nehemia Gott an seine Verheißung. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an des Himmels Erde, Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Das nennt man verheißungsorientiertes Beten. Da stützt sich also der Beter auf die Verheißungen Gottes. Dann gibt es allgemeine Verheißungen, denken wir an dieses Wort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und dann gibt es Verheißungen, die zugeschnitten sind auf eine ganz konkrete, bestimmte Situation. Da gibt es nichts, was unser Leben betrifft, was nicht irgendwo in der Bibel zu finden ist, an Verheißungen, die wir darauf anwenden können, auf konkrete Situationen in unserem Leben. Da gibt es ein Generalschlüssel, der passt überall hin, bittet, so wird euch gegeben. Aber da gibt es eben auch spezielle Schlüssel, spezielle Verheißungen, die wir anwenden können. Herr, du hast gesagt und darum, du hast gesagt, der Herr wird dich immer da führen. Darum rechne ich jetzt mit deiner Führung. Du hast gesagt, ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, jetzt dein Angesicht. Du hast gesagt, wenn ihr mich von Herzen suchen werdet, und in Christus tun wir das, dann will ich mich von euch finden lassen. Und. Es geht darum, dass wir in der Bibel danach Ausschau halten, wo spezielle Verheißungen sind, auf die der Heilige Geist unsere Blicke lenkt, die wir dann auf unsere konkrete Situation anwenden können. Ferner erinnert Nehemia Gott an sein inniges Verhältnis zu seinem Volk. Sie sind ja doch deine Knechte. Und das dürfen auch wir immer wieder sagen. Wir sind doch deine auserwählte Schar, nicht besser als die anderen, aber mit deinem teuren Blut erkauft. Wir gehören zu dir, Herr Jesus Christus. Wir sind dein Eigentum, versiegelt, wie wir es vorhin gehört haben, aus dem Epheserbrief, mit deinem Heiligen Geist, alles in Christus. Du kannst uns nicht im Stich lassen, das ist unmöglich. Das kann Gott nicht tun, unmöglich. Er hat es versprochen. Gott hat mit uns einen ewigen Bund geschlossen in Christus, einen ewigen Bund. Und da garantiert er nicht nur für sich, sondern er garantiert auch für dich und für mich in Christus, unserem Stellvertreter. Dieser Gnadenbund ist etwas ganz, ganz Kostbares, ihr Lieben. Damit sollte man sich viel beschäftigen. Denn hier ist alles garantiert zu unserem ewigen Heil. Auch was wir brauchen im alltäglichen Leben aufgrund der Verheißungen Gottes. Alles ist in diesem Gnadenbund garantiert aufgrund dessen, dass Gott in Christus Jesus ein vollkommenes Heil erwirkt hat. Er hat an unserer Stelle die Sünde getragen, unsere gottlose Natur auf sich genommen und er hat an unserer Stelle dem Vater völligen Gehorsam geleistet, als wärst du und ich das gewesen, als hätten wir Gott niemals betrübt. So stehen wir vor Gott und deshalb gelten uns alle Verheißungen Gottes. In Christus Jesus sind sie Ja und Amen. Wir kommen zum Schluss. All die Voraussetzungen erhörlichen Gebetes sind also im Gnadenbund, in der Gnade Gottes in Christus bereits erfüllt. Sonst stünden wir jetzt davor und müssten sagen, ja, das ist ja bei mir alles sehr mangelhaft. Wie kann Gott mich da überhaupt erhören? Diese tiefe innere Anteilnahme an den Dingen des Reiches Gottes, auch an der Not anderer Menschen, die mir Gott anvertraut hat. Das aufrichtige Zugeben unserer Sünde. Geht die Reue tief genug, ihr Lieben? Bei dir, bei mir? Wie tief muss sie sein? Sämtliche Verheißungen im Alten und im Neuen Testament gegeben. Alles haben wir in Christus. Und wenn wir es nicht in ihm haben, auch die Reue, das Bekenntnis der Sünde, er hat an unserer Stelle stellvertretend unsere Sünde bekannt. An dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Das hat Christus an meiner Stelle grundsätzlich getan. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir aus allem, aus der Reue, aus dem sich berufen auf die Verheißungen Gottes und, ein frommes Werk. Das ist das große Problem. Und deshalb ist das so wichtig, was wir gehört haben aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Es ist euch sicherlich und hoffentlich aufgefallen, immer wieder heißt es, in Christus, durch ihn. Wie oft, unterstreicht es mal in eurer Bibel, Epheser Kapitel 1, was ist damit gemeint? In unserem Stellvertreter sind uns sämtliche Segnungen zuteil geworden. Er hat auch sämtliche Voraussetzungen geschaffen, sämtliche Bedingungen erfüllt. Du stehst also nicht wie im alten Bund davor und musst sagen, jetzt habe ich nicht ernst genug gebetet, bete ich denn wirklich ernst genug, damit Gott jetzt auch mein Gebet erhört und ich wissen darf, dass er es erhört hat? So ernst kannst du gar nicht beten, dass du dein Vertrauen darauf setzen könntest, dass du ernst gebetet hast. Aber dass Jesus an unserer Stelle ernst gebetet hat, dass uns das zugerechnet wird, dass wir das auch in ihm haben. Eine vollkommene Gerechtigkeit, die unser ganzes Leben, unser ganzes Wesen, unser ganzes Tun und Lassen und Verhalten umfasst. Unser Stellvertreter, seine Gnade. Da kann ich sicher sein. Deshalb, wenn ich ein Wort lese, wo irgendeine Bedingung gestellt wird in der Bibel, damit ich eine Verheißung von Gott bekommen kann, eine Segnung von ihm, Dann nehme ich Zuflucht zu meinem Heiland und sage, Herr Jesus Christus, in dir ist das erfüllt und das gilt mir. Alles, was dein ist, ist mein. Und deshalb gilt mir auch die Verheißung. Deshalb weiß ich, du hast mein Gebet erhört, um Jesu willen. Wir kommen ja nicht im eigenen Namen, wir kommen im Namen Christi. Und da ist alles schon erfüllt, was an Bedingungen nötig ist, damit Gott uns erhören kann. So braucht also niemand von uns nach Hause zu gehen und zu denken, ja, so, ich könnte so beten wie der Nehemia. Elia war ein Mensch wie wir und er betete und wurde erhört. Und ich sage zu meinem Herrn, Elia hatte keine bessere Gerechtigkeit als ich. Seine Gerechtigkeit war Christus, meine Gerechtigkeit auch. Seine Gerechtigkeit schon im Blick auf Christus. Meine Gerechtigkeit rückwärts, mein Blick ist rückwärts gerichtet auf Christus. Paulus hatte keine bessere Gerechtigkeit als ich. Wenn ich meine Heiligung mit ihm vergleiche, ja, dann bleibe ich auf der Strecke. Aber was die Gerechtigkeit vor Gott angeht, habe ich keine schlechtere als der Apostel Paulus, als mein Bruder Petrus und als mein Bruder Johannes und wie sie alle geheißen haben, als die großen Propheten des Alten Testamentes, da stehe ich genauso rein da vor Gott wie sie. Ich habe genau die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt in Christus, wie auch sie. Seht mal, und darauf stütze ich mich in meinen Gebeten. Und deshalb darf ich wissen, dass Gott meine Gebete erhört. Ja? Weil all diese Bedingungen, von denen wir jetzt hier gesprochen haben, in Christus schon erfüllt sind. Also bete ich im Namen Jesu. Das heißt, im Namen Jesu zu beten. Das ist das, was die Jünger vor Kreuz und Auferstehung noch gar nicht konnten. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Bittet, so wird euch gegeben, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Gebet im Namen Jesu ist erst seit Kreuz und Auferstehung und Erhöhung Christi möglich, seit dem Erlösungswerk. Evangelium, wir beten vom Evangelium her, da ist alles schon erfüllt und von daher erhört Gott unsere Gebete. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Das ist wahre Gottesfurcht. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Wenn du betest im Namen Jesu, das ist wahre Gottesfurcht. Da gibst du Gott die Ehre in seinem Sohn. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Steht er unmittelbar jetzt hier vor der Begegnung mit dem König und ist sich seiner Sache gewiss. Er bittet nicht nur um Gnade, sondern ich bin absolut sicher, er wusste in diesem Augenblick, Gott wird mir Gnade schenken. Ganz gewiss, er hat mein Gebet erhört. Und somit können wir in großer Zuversicht des Glaubens, den wir ja auch in Christus haben, diesen Glauben, unsere Anliegen im Namen Jesu zu seiner Verherrlichung vor ihn bringen. Er wird uns nicht unerhört lassen. Er wird auch dich nicht unerhört lassen, wie er auch das Gebet des Nehemia erhört hat. Das sehen wir ja im Folgenden. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihn wollen wir preisen in Christus Jesus, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, lasst uns noch miteinander beten. Herr Vater im Himmel, wir danken dir, wir kommen nicht im eigenen Namen, wir kommen im Namen deines Sohnes. All das, was wir gehört haben aus dem Gebet des Nehemia, ist schon in deinem Sohn erfüllt. Sämtliche Bedingungen sind erfüllt in dir, Herr Jesus. Ja, du bist alles, was wir brauchen, alles. Wir freuen uns über dich und wir freuen uns über dich, himmlischer Vater, über das, was du uns in deinem lieben Sohn geschenkt hast. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und sein Wort lebendig macht. Wir preisen dich und loben dich und ehren dich und beten dich an, himmlischer Vater, im Namen Jesu. Amen.